sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 34.2. Reichswehr kontra SA. In der Rückschau könnte man meinen, Anfang 1934 sei alles auf einen brutalen Machtkampf zwischen Adolf Hitler und Ernst Röhm hinausgelaufen. Wen würde das auch ehrlicherweise verwundern? Solche Machtkämpfe kommen in Diktaturen häufig vor. Konkurrenzsituationen in Gewaltregimen können von jetzt auf gleich in Gewalt, in Putsch und Gegenputsch eskalieren. Falls einer der Kontrahenten nicht vorsorglich aus dem Fenster fällt oder sein Flugzeug plötzlich abstürzt. Looking at you, Mr. Putin. Aber war das wirklich ein klassischer Machtkampf, was da zwischen Hitler und Röhm ablief? Im Nachhinein haben der Naziführer und seine Verbündeten bewusst den Eindruck erweckt, Röhm und die SA hätten einen bewaffneten Aufstand gegen die Regierung geplant. Diese Rechtfertigungsstrategie war damals höchst erfolgreich, wie wir in späteren Folgen hören werden. Und im Endeffekt ist sie das bis zum heutigen Tag, denn die Auseinandersetzung zwischen Hitler und seinem SA-Chef steht immer noch als Röhm-Putsch in den meisten Schulbüchern. Die Wirklichkeit des Jahres 1934 war aber dann doch ein klein bisschen komplizierter. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass Röhm im Jahr 1933 bei allem Gerede von einer zweiten Revolution öffentlich stets loyal zu Hitler stand. Er tat dies, weil er, nach allem, was wir wissen, wirklich loyal zu Hitler stand. Und Hitler wiederum zögerte, gegen Röhm und die SA vorzugehen, weil er weder auf Röhm, seinen alten Kampfgefährten, noch die SA verzichten wollte. Beide Männer hatten, so lässt sich vermuten, mittlerweile selbst nicht mehr auf dem Schirm, dass sie eigentlich völlig gegensätzliche Vorstellungen von der Rolle der SA im Dritten Reich hatten. Die ernsten Differenzen, die Röhm Mitte der 20er Jahre zum Bruch mit Hitler bewegt hatten, waren zwischen ihnen nie bereinigt worden. Nachdem Röhm die SA 1931 übernommen hatte, hatte er Hitlers Erfolgskurs der Legalität stillschweigend mitgetragen. Jetzt, wo die Nazis an die Schalthebel der Macht gekommen waren, nahm er seine alten Gedankengänge wieder auf. Im neuen Staat musste die SA mehr sein als ein Propagandamittel. Sie sollte der neue Staat werden. So schrieb er beispielsweise in dem in der letzten Folge erwähnten Artikel im Januar 1934, mehr aber noch als in ihrer Eigenschaft als Träger der Propaganda wirkte die SA durch sich selbst. Die Volksgemeinschaft, der Gemeinnutz, die stetige Einsatz- und Opferbereitschaft, das nationalistische und sozialistische Wollen in den braunen Bataillonen haben sie zuerst sichtbar Gestalt angenommen. Hinter diesen Äußerungen Röhms schwebte immer noch sein Ideal der Frontgemeinschaft des Ersten Weltkriegs. In seinen Memoiren, die er in der Zeit seines politischen Exils verfasst hatte, bekannte sich Röhm offen dazu. Auch in meiner politischen Tätigkeit war und blieb ich Soldat. Ziel meiner Politik ist, dem deutschen Frontkämpfer den ihm gebührenden Anteil an der Leitung des Staates zu erkämpfen und dem idealen und realen Geist des Frontkämpfertums auch in der Politik Geltung zu verschaffen. Ich verlange, um es kurz zu sagen, das Primat des Soldaten vor dem Politiker. Die alte Idee vom Frontbann schwirrte offensichtlich immer noch in Röhms Kopf herum. Nur, dass diese Volksmiliz nun kein Instrument des Bürgerkriegs mehr sein sollte, sondern das Fundament für eine Art Wehrstaat, in dem alles zivile, bürgerliche, aristokratische der Vergangenheit angehörte. Vielleicht ahnen einige von euch schon, welcher mächtigen Institution der Maschinengewehrkönig mit solchen Gedankenspielen gehörig in die Suppe spuckte. Ja genau, es ist die Reichswehr. Mit ihr hatten Hitler und die Nazis gleich in den ersten Tagen an der Macht ein informelles Stillhalteabkommen geschlossen. Verbunden mit dem Versprechen, der militärischen Aufrüstung oberste Priorität einzuräumen und die nationalistische Außenpolitik der Hindenburg-Ära fortzuführen. Natürlich gab es im Offizierskorps kritische Stimmen, die sich gegen ein Zusammengehen mit den Nationalsozialisten aussprachen. Aber die Befürworter des Kuschelkurses waren nach der Machtübernahme der Nazis auf den wichtigsten Posten. General Werner von Blomberg, der schon lange insgeheim Kontakte zu Hitler gepflegt hatte, wurde Reichswehrminister. Mit nach Berlin nahm er seinen Stabschef Walter von Reichenau. Der Oberst erbte Kurt von Schleichers alten Job als Chef des Ministeramtes. Reichenau war bereits vor 1933 ein glühender Hitler-Verehrer. Nun wurde er zum wichtigsten Verbindungsglied der Reichswehr zur NSDAP und ihren Unterorganisationen. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sehen will. In der letzten Staffel habe ich immer wieder betont, wie schnell und umfangreich die Aufrüstungspläne von Nazis und Reichswehr angegangen wurden. Je weiter diese Pläne gediehen, desto kuscheliger wurde das Verhältnis zwischen dem Offizierskorps und den neuen Machthabern. Schon am 1. Juni 1933 traute sich Reichswehrminister Blomberg auf einer Befehlshaberbesprechung in Bad Wildungen von den anwesenden Offizieren zu fordern: Jetzt ist das Unpolitischsein vorbei und es bleibt nur eins, der nationalen Bewegung mit aller Hingabe zu dienen. Aus dem Stillhalteabkommen wurde langsam, aber sicher eine symbiotische Beziehung. Als Werner von Blomberg viele Jahre später, während der Nürnberger Prozesse, auf die Stimmung dieser Anfangszeit zurückblickte, erklärte er: Wir waren wieder eine ernstzunehmende Institution, die zweite Säule neben der Partei. Alles hätte so schön sein können, wären da nicht Ernst Röhm und die SA gewesen. Denn die forderten nun ebenfalls ein Stück vom Kuchen namens Aufrüstung und Wehrfähigkeit. Bezeichnenderweise hatte man in der Reichswehrführung zunächst kein großes Problem damit, zusammen mit der SA am Kaffeetisch zu sitzen. Schon lange vor Hitlers Ernennung zum Kanzler hatte es intensive Kontakte zwischen SA-Führern und Reichswehrstellen gegeben. In der Zeit der Republik hatte das Militär stets versucht, sein eigenes Süppchen zu kochen. Dazu gehörte auch, rechtsextreme paramilitärische Verbände wie den Stahlhelm oder die SA im Gebrauch von Waffen und der Anwendung von Infanterietaktik zu schulen. Während der Stahlhelm überwiegend aus Weltkriegsveteranen bestand, waren die Braunhemden oft zu jung, um an der Front gedient zu haben. Die militärisch unerfahrenen SA-Leute, die auch von Disziplin keine hohe Meinung hatten, genügten streng genommen nicht den hohen Ansprüchen der Reichswehr, aber sie waren besser als nichts. Und solange die allgemeine Wehrpflicht nicht wieder eingeführt wurde, was der Versailler Vertrag verbot, musste man nehmen, was man kriegen konnte. Das galt umso mehr nach dem 30. Januar 1933, da die neuen Aufrüstungspläne einen gigantischen Personalbedarf an Mannschaften und Offizieren verlangten. Parallel zur Machtergreifung begannen deshalb einzelne Truppenführer der Reichswehr, oft aus eigener Initiative, militärische Kurzlehrgänge für lokale SA-Trupps zu veranstalten, vor allem an der Grenze zu Polen. Anfang Juli 1933 fand dann in Bad Reichenhall eine Konferenz der SA- und SS-Führer statt, auf der die Kooperation zwischen Reichswehr und Sturmabteilung auf eine allgemeine Grundlage gestellt werden sollte. Reichskanzler Hitler war persönlich anwesend, ebenso der Stabschef der SA, also Ernst Röhm. Die Reichswehr wurde durch Oberst Reichenau vertreten. In Bad Reichenhall befahl Hitler zunächst, die bereits angerollte Kooperation beim sogenannten Grenzschutz zu intensivieren. Möglichst viele ostdeutsche SA-Stürme sollten durch Reichswehroffiziere ausgebildet werden und im Rahmen der Ausbildung auch Zugriff auf die Waffenlager der Reichswehr erhalten. Außerdem einigten sich die Partner darauf, ab Oktober 1933 pro Jahr rund 250.000 SA-Männer für den Eintritt in die Reichswehr fit zu machen. Diese vormilitärische Ausbildung sollte an insgesamt 200 Standorten abgehalten werden, die zur Tarnung gegenüber dem Ausland als SA-Sportschulen firmierten. Als Bindeglied zwischen SA und Reichswehr wurde der Posten eines Chefs des Ausbildungswesens eingerichtet. Diese Funktion übernahm der SA-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger, von dem wir möglicherweise in späteren Folgen noch einiges hören werden. Krüger unterstand gleichzeitig seinem eigentlichen Chef Ernst Röhm und Oberst Reichenau als Chef des Ministeramtes der Reichswehr. Oberst Reichenau versprach sich einiges von der in Bad Reichenhall gefundenen Regelung. Im November 1933 sagte er in einem vertraulichen Gespräch mit einem Untergebenen, der bei Krüger als Verbindungsoffizier fungierte: „Und hier sehe ich nun die staatspolitische Aufgabe der SA als den militanten Teil der Partei. Die SA soll Träger des Milizgedankens und damit des Gedankens der Landesverteidigung durch den Einzelnen sein. Ich hoffe, dass wir die sicherlich zum größten Teil sehr brauchbaren SA-Leute auf diesem Weg einer positiven Arbeit im Staatsinteresse zuführen und von ihrer Rabaukeneinstellung lösen können. Gelingt dies nicht, werden wir noch mit großen Schwierigkeiten zu rechnen haben." Reichenaus eigener Chef, Reichswehrminister Blomberg, stand der Kooperation mit der SA deutlich skeptischer gegenüber. Er hatte erfolgreich verhindert, dass die SA-Sportschulen aus dem Etat seines Ministeriums finanziert werden würden. Es gab zwar Männer im Offizierskorps, die die Skepsis ihres Chefs nicht teilten, einige begeisterten sich sogar für die Zusammenarbeit mit der SA und traten ihr bei, die Mehrheit aber hielt wenig von den Braunhemden. Deutsche Offiziere lebten seit den Tagen des Kaiserreiches in dem Selbstbewusstsein, Teil einer geistigen und sozialen Eliteformation zu sein. Nun traten plötzlich Möchtegern-Krieger in Fantasieuniformen auf, die sich ihnen gegenüber gleichberechtigt, ja, weltanschaulich überlegen fühlten. Insofern ist es vermutlich nicht überraschend, dass die Truppenführer der Reichswehr mit Kritik an der SA nicht sparten. Beispielsweise berichtete ein junger Offizier über die Arbeit im Grenzschutz an seine Vorgesetzten: „Der Sinn für Selbstzucht, Form und Weiterentwicklung ist kaum entwickelt. Hier bekommen die SA-Zug- und Gruppenführer, die ihrer Aufgabe keineswegs gewachsen sind, ein hohes Gehalt, viel höher als unsere Unteroffiziere und Gefreiten, und das Geld wird meistens verschleudert. Die Sauferei blüht, zumal unter den etwas höheren SA-Führern." Anscheinend trafen im Laufe des Jahres 1933 viele solche Beschwerden bei der Reichswehrführung ein. Immerhin waren zwischenzeitlich über 60% der Truppenführer in die Ausbildung der SA involviert. Auf einer Befehlshaberbesprechung im Januar 1934 machten die höheren Offiziere ihrem Ärger Luft. Ein Teilnehmer notierte später in wohlüberlegten, zurückhaltenden Worten: „Leider ist das Verhältnis auch zwischen SA und Heer in einzelnen Teilen des Reiches mehr oder weniger stark getrübt. Überheblichkeit seitens der mittleren Führung der SA, einzelne Entgleisungen und grobe Verstöße haben hier und dort zu einer unerfreulichen Spannung, auch zwischen Heer und SA, geführt." Für Ernst Röhm war die Kooperation mit der Reichswehr vor allem eine Bestätigung seiner eigenen Position. Er durfte sich Hoffnung darauf machen, seine SA doch noch zu jener Stellung zu befördern, der ihr in seinen Augen gebührte. Dass Hitler ihn dann im Dezember 1933 zum Reichsminister ernannte, schürte seinen Ehrgeiz nur weiter. In einem Artikel für den Völkischen Beobachter erklärte Röhm am 3. Dezember 1933, die SA sei nun in seiner Person in den Staatsapparat eingebaut. Einen Monat später schrieb er in einem anderen Beitrag, es sei der Willen des Führers, dass seine waffenlosen braunen Soldaten unnachsichtlich darüber wachen, dass nicht Bürokratie und Spießertum das in der nationalsozialistischen Revolution errungene durch Paragraphenreiterei und allzu temperierte Selbstgenügsamkeit zunichte mache. Mit der Ernennung zum Reichsminister im Rücken drängte Röhm im neuen Jahr darauf, den Kompromiss von Bad Reichenhall zugunsten seiner Sturmabteilung zu verändern. Am 1. Februar 1934 schickte er an Reichswehrminister Blomberg, nunmehr sein werter Herr Kollege, eine Denkschrift über das zukünftige Verhältnis von Reichswehr und SA. Angeblich forderte Röhm in dieser Denkschrift, dass die gesamte Landesverteidigung fortan in die Hände der SA gelegt werden solle. Die Funktion der Reichswehr müsse sich darauf beschränken, das notwendige Know-how und die Infrastruktur für die Ausbildung der braunen Volksmiliz zu stellen. General Blomberg, so heißt es, reagierte mit Entsetzen auf diese Forderung. Stinksauer hielt er schon am nächsten Tag eine Befehlshaberbesprechung ab und berichtete seinen Kameraden von Röhms anmaßender Denkschrift. Die Anwesenden teilten seine Einschätzung, dass eine Einigung mit der SA nicht mehr möglich sei. Der just am Tag zuvor neu ins Amt gekommene Chef der Heeresleitung, General Werner von Fritsch, erklärte sogar, er wolle sich mit aller Kraft und seiner ganzen Person den Ansprüchen der SA widersetzen. Ob nun diese Empörung wirklich so authentisch war, wie die Aufzeichnungen über diese Befehlshaberbesprechung glauben machen wollen, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Pikanterweise hat sich nämlich kein einziges Exemplar von Röhms Denkschrift erhalten. Was darin stand, wissen wir nämlich nur aus dritter Hand, aus den Aufzeichnungen eines Reichswehroffiziers über die Befehlshaberbesprechung. Das heißt nun nicht, dass es die Denkschrift nie gegeben hat. Eine so dreiste Lüge hätte man Blomberg sehr leicht nachweisen können. Umgekehrt besteht natürlich die Möglichkeit, dass Blomberg seinen Offizieren den Inhalt des Dokuments ganz sachlich wiedergab und Röhm wirklich dreiste Forderungen aufgestellt hatte. Wahrscheinlicher ist, dass der Reichswehrminister Röhms Vorschläge so überspitzt darstellte, dass sie wie dreiste Forderungen wirkten. Schon kurz vor Weihnachten 1933 hatte Blomberg festgelegt, dass man die bei der SA eingesetzten Offiziere im Frühjahr zurückziehen werde. Und bereits Mitte Dezember 1933 hatte der neue Chef des Truppenamtes, Generalmajor Ludwig Beck, eine Denkschrift über Planung, Vorbereitung und Durchführung des zukünftigen Friedensheeres vorgelegt. Und in dieser Denkschrift war von der SA nicht mehr die Rede. Beck plante in ihr bereits mit der Wehrpflicht, für deren schnellstmögliche Einführung er sich bei jeder Gelegenheit stark machte. Blomberg und der Rest der Reichswehrführung hatten also Anfang Februar 1934 längst kein Interesse mehr an einer vertieften Kooperation mit der SA. Sie planten die Aufrüstung ohne die Braunhemden, um ihr Waffenmonopol und ihre privilegierte Stellung im Regime zu sichern. Möglich geworden war dieser Schritt durch die kompromisslose Außenpolitik, die Hitler und seine autokratischen Verbündeten im Verlauf des Jahres 1933 verfolgt hatten. Mit dem Abbruch der Genfer Abrüstungsverhandlungen und dem Austritt aus dem Völkerbund war nun der Weg frei für weitere Aufrüstungsrunden und die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Nicht zuletzt diese außenpolitischen Weichenstellungen waren es, die Röhms Felle davonschwimmen ließen. Selbst Oberst Reichenau, der bisher noch am stärksten für die SA geworben hatte, war seit Ende Dezember 1933 nicht mehr an einer Zusammenarbeit mit Röhm interessiert. Stattdessen drängte er nun demonstrativ darauf, den Umbau der Reichswehr zu beschleunigen. Und Hitler? Nun, der hatte immer wieder versucht zu vermitteln, mal mit Zugeständnissen, mal mit Drohungen. Dabei hatte er die ganze Zeit nie einen Hehl daraus gemacht, dass sich seine Meinung über Röhms Milizträume nicht geändert hatte. Schon in Mein Kampf hatte er das reguläre Militär zur zweiten Säule des zukünftigen NS-Staates erklärt. Im völkischen Staat soll also das Heer nicht mehr dem Einzelnen Gehen und Stehen beibringen, sondern es hat die letzte und höchste Schule vaterländischer Erziehung zu sein. Der junge Rekrut soll im Heere die nötige Waffenausbildung erhalten, er soll aber zugleich auch weitergeformt werden für sein sonstiges, späteres Leben. In dieser Schule soll der Knabe zum Mann gewandelt werden und in dieser Schule soll er nicht nur gehorchen lernen, sondern dadurch auch die Voraussetzung zum späteren Befehlen erwerben. 1933 hatte Hitler wiederholt betont, die nationalsozialistische Revolution sei nun beendet. Und auch über die Rolle der Reichswehr im Dritten Reich hatte er nie Zweifel aufkommen lassen. Im August 1933 erklärte er vor einer Versammlung von SA-Führern und Reichswehroffizieren, zu denen auch General Blomberg zählte: Die Wehrmacht ist der Waffenträger der Nation. Der SA obliegt die politische Schulung des Volkes. Noch in einem halb privaten Brief an Röhm findet sich diese Klarstellung. Es handelt sich um eines von mehreren Dankschreiben, die Hitler zum Neujahr 1934 an einige Weggefährten geschickt hatte. Im Brief an Röhm zeigte sich der Naziführer zunächst großherzig. Dass der Nationalsozialismus nun an der Macht sei, so schrieb Hitler, ist mit in erster Linie dein Verdienst. Doch dann rief er seinem Freund und Kampfgenossen, wie er Röhm bewusst nannte, das Folgende in Erinnerung: Wenn das Heer den Schutz der Nation nach außen zu garantieren hat, dann ist es die Aufgabe der SA, den Sieg der nationalsozialistischen Revolution, dem Bestand des nationalsozialistischen Staates und unserer Volksgemeinschaft im Innern zu sichern. Hitler sah das Verhältnis von Reichswehr und SA auch jetzt noch vor allem pragmatisch. Die deutsche Wehrmacht, die ihm vor Augen schwebte, um für die Deutschen Lebensraum im Osten zu erobern, sollte eine moderne, eine hochtechnisierte Armee sein, keine Miliz brauner Parteisoldaten. Nicht zu unterschätzen ist auch, unter welchem Druck der Naziführer nach einem Jahr an der Macht immer noch stand. Die autokratischen Partner in der Regierung hatte man zähmen können, aber nominell stand an der Spitze des Staates weiterhin Reichspräsident Paul von Hindenburg. Und der war ein uralter Mann mit nachlassender Gesundheit. Die Frage seiner Nachfolge wurde noch von niemandem offen angesprochen. Doch nicht nur Hitler hatte sie bereits jetzt im Hinterkopf. So oder so, die Reichswehr würde nach dem Ableben des Greisen Feldmarschalls ihren Einfluss geltend machen. Hitler brauchte das Wohlwollen der Herren Offiziere, um sich auch in dieser Frage durchzusetzen. Nicht auszudenken, wenn die Reichswehr sich gegen die Nationalsozialisten stellen und einen eigenen Kandidaten durchdrücken würde. Oder gar das Kriegsrecht erklären und die Zügel selbst in die Hand nehmen würde. Nachdem Reichswehrminister Blomberg seinen Kanzler von Röhms Denkschrift unterrichtet hatte, befahl Hitler, die Übereinkunft von Bad Reichenhall zu überarbeiten. Im Verlauf des Februars kam es zu regen Aktivitäten zwischen Reichskanzlei und Reichswehrministerium. Die Bürokraten in der Wilhelmstraße einigten sich schließlich Ende des Monats mit ihren Kollegen im Bendlerblock auf neue Richtlinien für die Zusammenarbeit mit der SA. Die Sprache dieses Dokuments ließ keinen Zweifel mehr aufkommen. Die Verantwortung für alle militärischen Planungen habe allein der Reichswehrminister. Ein mögliches SA-Ministerium wurde nirgendwo erwähnt. Mehr noch, die militärische Vorbereitung der Reichsverteidigung, so die Richtlinien, die Mobilmachung und Führung im Kriege sei allein Aufgabe der Reichswehr. Die SA übernehme lediglich die vormilitärische Ausbildung im Anschluss an die Jugendertüchtigung und die Ausbildung der nicht zum Dienst in der Wehrmacht erfassten Wehrfähigen. Ohne sie beim Namen zu nennen, ging die Richtlinie bereits von einer Wehrpflicht aus. Und die war der Grenzstein, bis zu der sich der Einfluss der SA erstrecken durfte. Sobald jemand zum Dienst in der Wehrmacht erfasst, also seine Wehrpflicht eintrat, übernahm die Reichswehr das Kommando. Die Sturmabteilung war raus aus der Geschäftsleitung und wurde auf das weite Feld der vormilitärischen Ausbildung verwiesen. Alles, was zwischen Sommer und Winter 1933 an kooperativen Strukturen zwischen Reichswehr und SA aufgebaut worden war, war nun Makulatur. Schon ein Tag nach Fertigstellung der Richtlinien fand im Bendlerblock eine Konferenz von Reichswehr, SA und SS statt. Hitler hatte in Absprache mit Blomberg diesen 28. Februar 1934 ausgewählt, um Röhm und den übrigen SA-Führern die neuen Richtlinien vorzulegen. Die Veranstaltung lief ab, wie so viele, an denen der Nazi-Führer persönlich teilnahm. In der Hauptsache redete Hitler. Was er wörtlich gesagt hat, das wissen wir nicht. Wie ihr gleich merken werdet, hatte niemand der Anwesenden ein Interesse daran, ein Wortprotokoll zu führen. Wenn ich in den folgenden Passagen also etwas wiederzugeben habe, dann, weil einer der Teilnehmer, General Maximilian von Weix, kurz nach dem Treffen eine Gedächtnisnotiz anfertigte. Sie verbirgt natürlich nicht den exakten Wortlaut, an ihrer inhaltlichen Zuverlässigkeit besteht aber kein Zweifel. Zu Beginn seiner Ausführungen versuchte der Reichskanzler zunächst die angebliche Alternativlosigkeit der jetzigen Lage darzustellen. Die NSDAP habe die Arbeitslosigkeit beseitigt, doch innerhalb von etwa 8 Jahren werde es zu einer wirtschaftlichen Großkrise kommen. Die erste Behauptung Hitlers war übrigens bewusst gelogen und die zweite pure Spekulation, auch wenn er vermutlich selbst daran glaubte. Sein springender Punkt aus beiden Feststellungen: Die Krise sei nur abzuwenden, wenn der zu erwartende Bevölkerungsüberschuss durch Schaffung von Lebensraum aufgefangen werde. Dazu seien, so heißt es in den Aufzeichnungen des Generals, kurze, entscheidende Schläge nach Westen und dann nach Osten notwendig. Eine SA-Miliz, wie Röhm sie vorschwebe, sei zu solchen militärischen Operationen unfähig. Das habe er, also Hitler, selbst erleben müssen, als seine nur oberflächlich ausgebildete Division von Kriegsfreiwilligen schon im ersten Kriegsjahr anno 1914 höchste Verluste erlitten habe. Allein die Reichswehr könne ein gut ausgebildetes Volksheer aufbauen, das sich technologisch auf dem neuesten Stand bewege. In 5 Jahren wäre man dann zur Verteidigung bereit und in 8 Jahren angriffsfähig. Man könne, so Hitler sinngemäß nach Weix, außenpolitisch wortbrüchig werden, müsse aber unbedingt innenpolitisch loyal sein. Die Reichswehr, so schloss Hitler seine Ausführungen, müsse der einzige Waffenträger der Nation sein. Damit waren alle Gedankenspiele Röhms, die er, egal wie vage oder aber präzise, glaubt man Blomberg, formuliert hatte, endgültig abgeräumt. Der SA-Chef und der Reichswehrminister mussten sich nach Hitlers Rede buchstäblich die Hände reichen. Anschließend versahen sie beide ein Exemplar der Richtlinien mit ihrer Unterschrift. Damit war der Streit offiziell beigelegt. Und ja, ihr habt richtig gehört, Hitler hatte die Reichswehr ausdrücklich mit dem Argument verteidigt, er werde in naher Zukunft einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg vom Zaun brechen. Nach der Konferenz im Bendlerblock konzedierte Röhm öffentlich in einem Zeitschriftenaufsatz mit dem vielsagenden Titel »Warum SA?« »Die Reichswehr ist der alleinige Waffenträger des Reiches, die SA ist der Willens- und Ideenträger der nationalsozialistischen Revolution.« Das war beinahe wörtlich aus den Richtlinien übernommen, die er zu unterzeichnen genötigt worden war. Wie es in diesem Moment in seinem Innern ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Aus seinem Umfeld wird das Folgende kolportiert, das wir aber mit Vorsicht genießen müssen, denn der Augenzeuge ist jemand, der später persönlich von Röhms Fall profitierte und schon damals als Zuträger für Hitler wirkte. Wie auch immer, nach dem Ende der Konferenz sollen sich Röhm und seine SA-Führer ausgiebig, wie es tatsächlich ihre Gewohnheit war, dem Champagner gewidmet haben. Bei diesem wenig heiteren Umtrunk soll der Chef der SA das Folgende gesagt haben. Was der lächerliche Gefreite erklärte, gilt nicht für uns. Hitler ist treulos und muss mindestens auf Urlaub. Wenn nicht mit, so werden wir die Sache ohne Hitler machen. Mein Name ist Jonas Stephan Und das war Folge 34.2 von Deutschland 33.45. Also, liebe Leute, so viele Push-Nachrichten auf dem Handy wie in der letzten Woche habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So viele Neuanmeldungen bei Patreon und Unterstützung bei PayPal. Vielen, vielen Dank. Ganz besonders an die PayPal-Spender Michael, Simon, Philipp und Brigitte. Und herzlich willkommen an die neuen Patreons und danke für eure Unterstützung, nämlich an Matthias, Jakob, Stefan, Annibal, Andi, Jules, Was guckst du, Amon und Uwe. Vielen Dank euch. Außerdem ist mit der heutigen Sendung der Einsendeschluss für die Verlosung der Heydrich-Biografie nun endgültig erreicht. Wer schlussendlich gewonnen hat, das erfahrt ihr demnächst auf Instagram und in einer Woche auch im Podcast. Ach ja, und noch eine Sache. Ich habe immer wieder von Hörerinnen und Hörern gehört, die den Podcast zum Einschlafen hören. Ich würde behaupten, das ist mir nicht fremd. Das mache ich nämlich auch gelegentlich. Nur dann natürlich nicht meinen eigenen Podcast. Und diese Hörerinnen und Hörer haben durchaus berechtigterweise gesagt, dass die Titelmelodie und die Schlussmelodie ihnen beim Einschlafen nicht gerade behilflich ist. Darum gibt es jetzt jede neue Folge, auch immer komplett ohne Musik, auf Patreon. Und zwar schon ab dem Level 2 Euro. Wer sich dafür interessiert, schaut doch einfach mal auf Patreon vorbei. Momentan sind das noch einzelne Dateien, die ich direkt bei Patreon hochlade. Wenn das Interesse groß genug ist, kann ich dafür aber auch einen eigenen Stream einrichten, der dann auch über alle möglichen Podcatcher abgegriffen werden kann. So, und das war's jetzt für diese Woche. Ich danke meinen Produzentinnen Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz und Valentina. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Hast ihm des Abends